Wir machen jetzt einfach mal kurz Werbung, wer Alice einfach noch nicht kennt. LSD has to pee.
Mit zwei geschrieben, also mit der Nummer.
Ikone, Legende. Allein das Video, wo du Tina Turner performst, diese vier Shots nimmst und in den Fluss.
Tschüss. Die fliegt einfach in den Fluss rein.
Das war so widerlich. Oh, ihr wisst gar nicht. Das war ekelhaft. alleine Proud Mary geht ja irgendwie 5 Minuten und was 36 oder so.
Und du sollst irgendwann
Das war widerlich. Ich glaube, es war.
Pfeffi?
Ich wollte Tequila, aber es war Pfeffi und ich finde Pfeffi so widerlich.
Ja.
Und dann, ich habe irgendwie schon fast 6 Minuten performt und dann habe ich noch diese 3 Shots, die ich dann runterschlucken muss und ich habe schon keine Luft mehr bekommen. Ich springe in die Spree. Ich versuche zum letzten Mal irgendwie Luft zu holen und ich hatte 2 Wigs auf einmal an und so Stiefel, die sich wie Blumenvasen natürlich voll und dann noch Hip-Padding, was sich auch voll gesaugt hat wie 2 Schwämme. Ich bin nicht mehr an die Oberfläche gekommen. Es war ganz schwierig, wieder hochzukommen.
Und die ist doch arschkalt.
Luft zu kriegen. Ich war so schwer unter Wasser. Ich mache unter Wasser die Augen auf, dann schwimmt eine Bierflasche vorbei. Und die Spree ist einfach nur ekelhaft. Und dann haben die mich da rausgeholt und die meinten so, du kommst jetzt nicht mehr ins Backstage. Und dann wurde ich wie ein Hund mit dem Gartenschlauch abgespritzt.
No.
Und dann habe ich mein Outfit gewechselt, habe die Wig gechanged und bin noch in Schwutz gegangen und war die ganze Nacht feiern.
Bam, bitch.
La 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 la. Ah, ah, ah,
Ich sitze heute hier zusammen.
Halt einfach das Maul.
Mit Edie Steendeville, der besoffenen Deutschen Janisha Jones and the legend, the icon, the showstopping Stepperin, Sängerin, Naturtalent.
Nenn mich einfach LSD. Danke, schön hier zu sein.
LSD und Janisha Jones hat seit 3 Tagen auch den Dragnamen endlich kapiert.
Ich hab seit 3 Tagen habe ich Basta anrufen müssen per FaceTime.
Per FaceTime.
Und das erste, was ich gesagt habe zu Basta, ist so LSD.
Basta, der Name.
Der Name. Und sie so, ja, ich weiß. Und ich so, nee, du weißt es nicht. L is D. LSD. Die Droge.
Wie kam tatsächlich der Name damals zustande?
Also ich muss dazu sagen, es heißen tatsächlich auf diesem Globus viele Drag Queens auch LSD. Aber ich habe mir den ja nicht einfach ausgesucht, weil ich dachte, das klingt total spaßig, sondern ich habe ihn also überraschenderweise auf einem LSD-Trip geschenkt bekommen. Ich hatte halt so einen Traum quasi und da wurde er mir geschenkt. Das ist etwas Spirituelles und deshalb ist es einfach mein Name, der mir geschenkt wurde und es war jetzt nicht so, dass ich denke, das ist jetzt mein Künstlername und ich google, wie viele Leute so heißen. Das ist einfach mein Name und zufälligerweise hießen vorher schon welche so und das heißen danach hießen auch noch ein paar Leute so und jetzt heißen wir alle so.
Aber der ist Gott gegeben. More or less.
Tun wir so, als wäre es Gott gewesen.
Ich finde aber auch so, Dragnamen sind wirklich, wie du schon gesagt hast, die werden einem so
gegeben.
Ja, so man kann sich auch irgendwann nicht mehr ändern. Das ist ja so dieses, aber dann ist LSD sozusagen das im Drag wie bei den Mädels Marie. So ein 08, ist es ein 0815er? Haben ihn wirklich so viele?
Also in Berlin gibt es eine DJ, die hat den, glaube ich, damals von der Romy Haag geschenkt bekommen. Die hat dann ganz lange in Holland gelebt und so weiter. Mit der bin ich auch als erstes in Kontakt getreten und sie meinte so, ey, alles cool, ich werde dich nicht verklagen und so. Es gibt in Berlin aber auch noch eine Rapperin, die auch LSD heißt und die hat mich auch angeschrieben und meinte so, hey, alles cool, vielleicht können wir ja mal kollaborieren und so weiter. Ist noch nicht passiert, ruf mich an. Und und es gab dann auch, glaube ich, noch irgendwo in Westdeutschland so eine, aber die kam auch erst ein paar Jahre später. Deshalb, in Deutschland bin ich mir nicht ganz sicher, wie viele so heißen, aber ich habe festgestellt, wenn man das so bei Facebook oder so eingibt, gibt es relativ viele in Amerika und so.
Amerika?
Mhm. Oh ja, ich musste damals, immer wenn man Pasta Parisa gegoogelt hat, wenn man Pasta Parisa gegoogelt hat, dann kam immer eine Yoga-Lehrerin aus Frankfurt. Oh. Und mittlerweile habe ich sie aber vom ersten Treffer weggekickt.
Und dann hast du ihr geschrieben, sag mal, passt denn der Pariser?
Ich warte auch noch auf die Collaboration mit der Yoga-Lehrerin, aber...
Du hast sie gekillt.
Pasta Parisa, what's good?
Echt Yoga?
Ja.
Wie wolltest du eine Collaboration haben, wenn du sie getötet hast?
Ich habe mal Yoga gemacht.
Oh, please.
Oh.
Eine Stunde und dann war es ihr zu teuer.
Eine Stunde? Oh. Nicht mal.
Nein, im Schauspielstudium.
Oh, ja, ihr nicht? Ja, come on.
Ihr wart doch beide hier so Schauspiel, Musical und
nee, ja, aber ich habe keinen Yoga gemacht.
Also in meiner Musical-Ausbildung hatten wir einmal die Woche Bodenexercise und da haben wir immer variiert. Da hatten wir nämlich eine, die hat dann mit uns so Pilates gemacht. Und Pilates ist ähnlich wie Yoga, möchte ich jetzt mal behaupten, aber da ist es immer so, halten, halten, ja, halten und du hast einfach nur Schmerzen, ja, das macht überhaupt keinen Spaß.
Heute ist es Matratzensport.
Kommen dann irgendwann Furze raus?
Bodenbeckenübungen.
Ich zeig dir gleich mal, wie Pilates geht.
Oh. Wartest du, bis wir weg sind?
Aber wir haben ja heute auf jeden Fall Berlin in der Haus und du hast aber vorhin schon gesagt, du hast 2008 bis 2009 in München gelebt.
2009 bis 2010?
Schau.
Oh Gott, du warst der Pariser.
Du, bist so du hörst wieder nicht
meine
zu.
Meine Research, oder?
Okay.
Und genau, darauf will ich eingehen, weil du mir vorhin, ich und Alice kennen uns erst seit einer Autofahrt und du hast mir erzählt, du hast hier Musical studiert.
Genau.
Ein Jahr.
Ein Jahr, also es wäre normalerweise 3 Jahre gegangen, aber ich habe abgebrochen, weil ich unter anderem auch diskriminiert wurde. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich kann so Sachen sagen, wie ich habe die Jungsumkleide benutzen müssen und Männersongs gesungen, was jetzt per se nicht schlimm ist, weil man kann ja auch mal einen Mann spielen, wenn man sowieso schon Schauspiel und so weiter hat. Aber ich war damals 17, es war gerade am Anfang meiner Transition und so weiter und ich dachte, dass gerade in so einem kreativen Business das irgendwie mehr unterstützt und supported wird. Allerdings wurde ich halt sehr diskriminiert. Es gab auch einen Dozenten, der mal gesagt hat so, hör endlich auf damit, find dich endlich mal mit deinem Geschlecht ab, du bist ein Mann und so.
Das kenne ich auch. Also jetzt nicht in der Hinsicht, aber als ich in Hamburg war auf der Schauspielschule, war das auch immer, dass mir meine Schauspieldozenten immer gesagt haben, ich werde so affektiert in meiner Person.
Also ich muss aber sagen, ich hatte auch Dozenten, also Dozentinnen vor allem, die in mir das Potenzial auch als Frau gesehen haben. Und wir hatten so, ich hatte so eine Jazzlehrerin, die hat mich auch immer in Heels tanzen lassen. Und sie meinte so, okay, Alice, mach das mal den Mädels vor. Die können alle nicht mal in diesen Schuhen laufen und so weiter. Also es war so eine Ambivalenz. Es gab einerseits so Leute, die mich sehr supportet haben und andererseits welche, die mich sehr diskriminiert haben. Und ich mit meinen 17 Jahren kam gerade vom Dorf und bin das erste Mal in einer großen Stadt. Und das war dann irgendwie, war total überwältigend. Und ich bin in meiner Transition damit ja auch nicht vorangekommen. Und deshalb bin ich dann weggelaufen.
Ja, crazy.
Ja, aber jetzt bin ich ja wieder hier.
Na, aber eigentlich ist es schade, dass zwei dumme Lehrern sowas machen können.
Ja. Ich weiß es noch bei mir in der Schauspielschule im letzten Jahr, ich sollte für Chick, falls einem das jemandem was sagt, ich sollte den Schwulen spielen und der Intendant, der auch der Schulleiter war, zu mir gesagt hat, ich krieg die Rolle nicht, weil ich zu schwul bin. Wo ich mir dachte, ich habe davor Hamlet gespielt. Like, es ist ja mein Job als Schauspieler, dann in dem Moment, wenn ich dann jemand Heterosexuellen spielen muss, ist es ja mein Job, das dann dem also zu tun. Wo ich mir auch dachte, so, da denkt man immer, man ist in so einem Business, was so super open ist, aber ist man eigentlich gar nicht.
Ja, naja, vor allem, wenn du einen Homosexuellen spielen sollst und dann sagt dir jemand, du machst zu viel, ist das ja eigentlich immer das Kompliment, was man hören möchte, weil dann kann man ja immer noch ein bisschen runterfahren.
Aber ich war ja, das ist ja das Lustige, ich war nicht mal in den Proben. Also man hatte mich vorgeschlagen für die Rolle und ich habe die Rolle schon gar nicht bekommen, weil er schon so war.
Weil
so,
du vom Wesen ihm zu schwul warst, oder wie?
Ja, das wo ich mir dachte so, ja, lass mich doch privat queer sein, wie ich möchte. Das hat ja dann nachher mit meiner Arbeit letzten Endes nichts zu tun, aber darf ich einfach jetzt so voll die intimen Fragen stellen? Du sagst einfach, passt da halt's Maul.
Mach doch mal.
Wann, in welchem Alter, so die typischen Fragen, in welchem Alter hast du für dich gesagt, gemerkt, wie man auch immer das korrekt ausdrückt, dass du sagst so, I'm a woman?
Also bewusst, dass ich ein Mädchen war, das wusste ich schon mit 3 oder so. Also irgendwie, als ich quasi angefangen habe zu denken, war mir ganz klar, dass ich auf jeden Fall eine Frau sein werde. Und dann in meiner Pubertät, natürlich, wenn man dann irgendwann zur Schule geht und so weiter, dann wird schon klar, dein Körper wird sich jetzt anders entwickeln und so weiter. Aber ich muss trotzdem sagen, es hat mich irgendwie total schockiert, als mir dann irgendwann ein Bart gewachsen ist und so weiter. Aber ich muss sagen, ich bin auch nie in einer Familie aufgewachsen, wo ich Bezugspersonen hatte, mit denen ich darüber reden konnte. Ich bin die Jüngste, ich wurde nie richtig ernst genommen. Es war immer so, ja, dein Vater hat was mit dir gemacht, ach, das hast du nur geträumt und so, weißt du. Und es war, bei schlimmen Sachen wurde mir immer unterstellt, dass es das auch alles gar nicht gibt. Und aber ich habe auch schnell gemerkt, dass viele in meiner Familie auch einfach nicht sehr intelligent sind. Ich habe schnell gemerkt, dass ich mir meine Eltern zum Beispiel nicht als Vorbild nehmen kann. Und deshalb habe ich mit meiner Hormontherapie und so weiter auch gewartet, bis ich alles alleine machen konnte. Und ich denke auch gar nicht darüber nach, wie es wäre, wenn ich jetzt früher das alles gemacht hätte. Was wäre gewesen, wenn und so weiter. Ich glaube, es ist alles genau so richtig passiert, wie ich es dann gemacht habe. Genau, also dass ich eine Frau bin, wusste ich schon von Anfang an. Und die Schritte bin ich dann mit Anfang 20 irgendwann gegangen. Hormontherapie, dann 2018 habe ich mir meine Brüste operieren lassen und so weiter. Ja.
Also war das dann alles kurz 2018? Wann warst du? 2019 warst du. Also alles kurz bevor du nach München. Dann warst du in der Musical-Zeit da direkt eigentlich.
Danach, als sie 17 war, warst du in München.
Guck mal, ich bin von der ich habe meinen Schulabschluss gemacht. Und hatte mich dann, also ich hatte ja nie ein Outing. Es war irgendwie schon allen klar. Ich war auch nie, ja. Ich habe auch nie als Junge gelebt oder als Mann gelebt oder so, hätte mich nie so identifiziert. Ich war immer sehr androgyn. Und ich weiß noch, irgendwann kam meine Mutter ins Zimmer und ich habe schon wieder ihr Make-up benutzt und sie meinte so, hast du mir irgendwas zu sagen? Ich meine so, muss ich dir noch irgendwas sagen? Und sie meinte, du steigst jetzt sofort ins Auto. Du benutzt immer meinen Scheiß, dein Gesicht ist zu hübsch für meine billige Schminke und wir kaufen dir jetzt den richtigen Shit.
Ah, oh. Cool. Ich dachte gerade, jetzt kommt so voll die böse Story.
Ja,
so,
also ich muss sagen,
mal mein Hautton.
Nee, ich muss sagen, das Verhältnis zu meiner Mutter war auch immer schwierig. Ich konnte sie damals überhaupt nicht leiden und so, aber als sie dann solche Sachen gemacht hat, fand ich es mega cool, ihren Support. Und sie war auch die Einzige, die mich, ich meine, ich habe mit 3 Jahren das erste Mal Tanzunterricht genommen. Sie hat mich zu jedem Turnier gefahren. Ich weiß noch, bevor ich meine Musical-Ausbildung gemacht habe, saß ich mit all meinen Verwandten zusammen und sie meinten so, ja, wir haben hier einen Ausbildungsplatz in der Sparkasse oder sagen wir mal in einem Institut für Finanzen. Vielleicht darf man das Wort ja nicht sagen. Und ich sage so, nee, ich werde Künstlerin. Und meine Mutter steht auf und sagt, die verstehen dich alle gar nicht. Wir fahren sofort nach Hause. Also nice. Da muss ich sagen, was mein künstlerisches Dasein angeht, konnte ich immer auf meine Mutter zählen. Und als es dann soweit war, dass ich quasi offen trans gelebt habe, hatte ich auch immer ihren Support. Und sie ist auch immer noch sehr stolz auf mich. Aber ja, dafür musste auch erstmal ein bisschen Zeit vergehen.
Ja, ja. Aber ich glaube, das ist, also, wir haben auch mal über so Elterngeschichten. Ich glaube, so als, gerade wenn man so in der Queer ist, glaube ich, so Verhältnis mit Eltern, glaube ich, immer mit Ups und Downs so ein bisschen.
Das stimmt. Also es ist ja auch keine Competition so, dass irgendwie Transpersonen es schwieriger haben oder dies, das. Das ist absoluter Quatsch. Also was heißt absoluter Quatsch? Ich glaube einfach, jedes Leben als Kind ist auch irgendwie individuell und es kommt drauf an, welchen Hintergrund deine Eltern haben, wie du in der Familie stehst und ob sie religiös sind und so weiter. Das sind ja Faktoren, die immer irgendwie zusammenkommen müssen.
Naja, aber generell, ich finde, Transpersonen haben leider, weil Transpersonen ist leider schwieriger als bei jetzt wir homosexuelle
anders.
Männer.
Ich glaube auch anders. Anders. Ich glaube, man aber kann schon nicht sagen, das eine ist schwer finde, und das andere ist nicht so
ich sage jetzt nur generell, die Gesellschaft, wenn du sagst, ja, ich bin gay und dann sagen die ja sofort, ja, ach, okay. Aber wenn du trans, die verstehen das nicht ganz.
No. Ich glaube, das Ding ist
die
aber
sind
eher,
unkulturiert.
Ich glaube, dass die Präsenz von Transsexualität einfach noch nicht an dem gesellschaftlichen Grad ist, wie jetzt Homosexualität ist.
Das sehe ich genauso. Ja. Ich glaube, es gibt ein anderes Verständnis dafür, wenn ein Mann einen anderen Mann liebt oder eine Frau eine andere Frau. Aber es ist ein anderes Verständnis dafür, wenn es danach geht, welche Identität du hast und welche Transition du dementsprechend mit dir bringst. Aber ich muss auch dazu sagen, ich höre das oft, auch gerade von schwulen Männern, dass sie immer so sagen, oh, und die Trans-Leute haben es irgendwie viel schwieriger und so weiter. Es ist aber nun mal einfach anders. Natürlich ist unser Weg irgendwie nochmal ein bisschen anders strukturiert und macht auch oft vielen Leuten nicht Spaß, so, was da mit sich kommt. So. Aber um das mal ohne zu bewerten zu sagen, ist es halt einfach ein anderer Weg.
Ja. Ja, aber ich finde es schon ein bisschen krasser.
Anders. Okay.
Ja, anders, aber ich fühle mich, ich zum Beispiel als weißer Mann, fühle ich mich privilegierter.
Ich glaube schon, dass du...
Leider.
Aber warte, da muss ich ganz kurz sagen, ich als weiße Frau bin auch privilegierter als schwarze Transfrauen zum Beispiel.
Ja,
also
das...
Black Trans Lives Matter an dieser Stelle bitte nochmal.
Ja. Yes. That's, aber ich glaube, was Can sagen möchte, als Dolmetscherin am Tisch.
Dankeschön.
Ich glaube, ich bin jetzt nicht trans, aber ich kann mir vorstellen, es ist leichter oder einfacher zu sagen, Mom, ich bin schwul oder Mom. Weil ich glaube, wie du es vorhin gesagt hast, meine Eltern wären, glaube ich, auch nicht so clever, dass sie automatisch verstehen. Als ich damals gesagt habe, Mom, ich bin gay, war meine Mom so, ja, trägst du auch Frauenklamotten im Rewe? Dann sage ich so, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun?
Ja, das hatte ich auch.
Und da möchte ich ganz kurz sagen, ich habe ja eure letzte Aufzeichnung gesehen. Und da hattest du gesagt, dass du hast dich quasi als Drag Queen geoutet und bevor dann dieses Vorurteil mit dem ganzen Trans-Dasein und willst du jetzt eine Frau sein und so weiter, hast du halt einfach mal einen Wikipedia-Artikel vorgelesen. Was auch ein super Schritt ist, weil so, nein, bin ich nicht, aber wo wir gerade mal darüber reden, ja. Damit du weißt, was trans bedeutet. Und das finde ich ein super Schritt, dass du nicht nur quasi dich selber geoutet hast, sondern auch gleichzeitig für meine Community irgendwie einstehst. Also was heißt meine Community? Aber, ne, weißt du, wie ich meine?
Ja. Deswegen sage ich das, ja, weil ich hatte das Gefühl bei meinen Eltern, als schwuler Mann hatte ich kein Problem gehabt, aber wenn ich jetzt zum Beispiel in einem falschen Körper wäre, wenn ich jetzt eine Frau wäre und ich als Transperson zu meinen Eltern outen würde, ich glaube, die werden am Anfang das nicht so akzeptieren wie meine Homosexualität.
Oder vielleicht einfach erstmal nicht verstehen.
Ja, ja, genau. Ja.
Ja, ja, ja.
Oder so. Ja. Ja. Ja, eher nicht verstehen, ja.
So, weil, vielleicht wissen es ein paar Hörer, du machst ja auch Drag. Oder würdest du selber sagen Drag oder einfach like Artist oder Kabarettistin?
Nein, ich bin auf jeden Fall eine Drag Queen.
Ja. Ja. Und hast du vor der Transition auch schon Drag gemacht oder kam das dann, wie war da so der
Verlauf? Nee, also tatsächlich denken viele, dass, weil ich meine Musical-Ausbildung nicht gemacht habe, dass Drag irgendwie so mein Plan B war. Das stimmt aber gar nicht. Es war tatsächlich eher so, dass ich nach Berlin gekommen bin und dort ist denen das doch so scheißegal. Du bist im Backstage und heißt so, was ist dein Pronomen, wie heißt du, alles klar, cool, streu dir Glitzer auf den Buckel und geh tanzen, du bist jetzt dran. So, weißt du, dann wirst du auf die Bühne geschickt und das ist dann einfach gar kein Problem. Und da habe ich tatsächlich angefangen, erstmal nur als Sängerin und so weiter aufzutreten und dann kam ich aber so immer mehr unter die ganzen Drag Queens und so und dann habe ich irgendwann Wigs aufgesetzt und mein Make-up wurde ein bisschen krasser und so weiter und irgendwann dachte ich so, wow, eigentlich weißt du was, Alice, du bist schon auch eine Drag Queen und das hat sich dann irgendwie mehr so entwickelt und genau.
Wigs. Was würdest du denn so über die Drag-Szene in Berlin sagen?
Alle, die nicht so oft da sind, haben natürlich immer voll die Vorurteile. Wir sind richtig viele Drag Queens dort. Wir sind richtig viele, wir kennen uns nicht alle untereinander. Und es gab eine Zeit lang ziemlich viele Clans, die halt so, jeder Club hat auch so die Mädels, die er immer wieder bucht und so weiter. Es gab diese eine Queen aus, sagen wir mal, Westdeutschland, die dann irgendwann mal bei Facebook gesagt hat, ja, ihr grantigen Berliner, ihr seid immer so hasserfüllt und so weiter. Und ich meinte auch so, Girl, du warst einmal hier. Du kennst uns gar nicht alle. Wir sagen uns die Sachen bei Facebook, wir sagen uns die auch ins Gesicht. Aber der Unterschied ist, wir fangen nicht einfach gleich an zu heulen. Wir fangen erst an zu heulen, wenn es 6:30 im Backstage ist und wir liegen uns heulend im Arm und sagen uns, wie viel wir uns bedeuten, weil wir alle so besoffen sind. Sorry Berlin, jetzt habe ich es verraten.
Erstens das. Muss aber auch sagen, Alice vorhin super lustig im Auto, sie hat gesagt, in Berlin gibt's zu viele Queens. aber ich finde auch, was du gerade gesagt hast, A, finde ich das voll schön, was du meintest. B, muss ich aber auch sagen, ich finde es immer ganz anstrengend, wenn die Leute immer so eine Queen aus einer Stadt kennen und dann die alle anderen Queens über denselben Kamm scheren. So
naja, was. Ich meine, das gibt ja auch in anderen Ländern gewisse populäre Shows, die im Fernsehen laufen und die kennen dann auch nicht die Local Queens. So, ne? Die ja. kennen dann nur die, die halt im Fernsehen waren und so weiter. Das Leben ist grausam, so ist das da nun mal. Und wenn jemand Erfolg hat. Ich finde es immer so blöd, irgendwie jemand anderem den Erfolg zu neiden, weil das nimmt einem selber den doch nicht weg, wenn man für jemanden Richtig. Klatscht. So.
Ja, ja, das absolut. Ist, was wir letztens gesprochen haben.
Das ist auch genau, glaube ich, auch so ein Main Problem in München.
Ja, also, everywhere, I guess.
Aber das, hier fällt es mir halt irgendwie auf, glaube ich, weil wir aber auch eine relativ kleine Community
ja,
sind.
Ja, überschaubar.
Weil hier, es gibt halt wirklich nur so die und die, auch so gruppentechnisch sind es halt nicht so viele und da wird schon immer so ein bisschen geneidet. Langweilig.
Ein bisschen?
Naja, in Berlin gibt es natürlich auch Neid und so weiter. Also ich nicht mit diesen Queens rum, aber nein, natürlich gibt es auch Neid und so weiter, aber wie du schon gesagt hast, natürlich, ich will jetzt nicht sagen, es gibt zu viele Queens, aber Berlin ist schon voll mit Drag Queens. Ja. Es gibt wirklich sehr, sehr viele. Es gab irgendwie alle paar Jahre gibt es immer wieder so einen Ansturm. Ich ziehe jetzt nach Berlin und außerdem, ich mache jetzt Drag und so weiter und ich freue mich immer riesig, wenn jemand das als Plattform benutzt, vor allem, wenn er irgendwie gerade aus einem Dorf kommt oder so. Ja. Ich freue mich doch und wir sind ja auch immer welcoming und so. Und also ich weiß ganz genau, wenn ich irgendwann entscheiden würde, ich möchte jetzt DJen werden, das habe ich noch nie gemacht und ich werde es niemals machen, weil ich weiß ganz genau, ich werde aus Versehen auf einen Knopf drücken und dann geht im Darkroom das Licht an. Aber weißt du, wenn ich jetzt sagen würde, ich will DJen werden, wüsste ich mindestens 10 Queens, die sich neben mir stellen, mir zeigen, wie das Ding funktioniert und die mir vielleicht auch einen bezahlten Gig und so weiter organisieren. Ja. Also da sind wir schon sehr supportive untereinander.
Eingelernt von Katie Bam.
Und wenn eine... Oh. Nee, das stimmt doch gar nicht. Und wenn... Ach so, du meintest das jetzt als Beispiel, dass sie mich einlernen würde.
Ja, beim DJ. Guck mal, den Knopf musst du
drücken. Zeig dir auch, wie du Perücken stylen kannst.
Naja, jedenfalls, was ich sagen wollte, ist, wir sind alle sehr supportive und wenn jemand zum Beispiel auch ein Booking nicht annehmen kann, dann wird halt jemand an, dann sagt man halt so, hey, guck mal, ich habe hier das Booking, hast du nicht Bock, das zu machen oder so? Weil in Berlin ist einfach die Auswahl voll groß und wenn der Veranstalter die halt nicht alle kennt, dann schlagen wir halt jemand anderen vor.
Richtig.
Also. Kriegst einen 20er und einen Shot. Okay.
Nee, das ist München.
Nein, das ist München.
Sehr nein,
ist das sind zwei. Naja, wir haben auch so eine Veranstalterin, da hast du dann irgendwie einen Fuffi und eine Nase Keter bekommen. Aber. Oh. Und dann postet sie am nächsten Tag, sagt sie so, ihr müsstet euch alle testen, ich habe Syphilis und alle haben aus demselben Schein gezogen.
Aber ganz ehrlich, dafür wird auch Janisha Jones arbeiten.
Wir haben nicht uns blockiert, Kinder. Deshalb habe ich nie für sie gearbeitet. Ich musste diesen Test nie machen.
Du warst ja auch mit Magie der Travestie on the road.
Aha, 3 Jahre lang.
How was it? Oder bist du noch? Bist du noch?
Bin ich nicht mehr und wir wären auch für die nächste Tour nicht mehr dabei gewesen. Ich war ja mit meiner Gruppe Die Weinkarussell dabei, also immer 3 von uns. Wir haben uns ein bisschen abgewechselt. Das war auf jeden Fall eine Erfahrung, also weil ich kenne ja nur die Drag-Welt quasi, aber das sind halt so noch richtige Travestie-Künstler. Die wirklich schon seit den 70ern immer die gleichen Nummern performen.
Die Baby Bubble.
Zum Beispiel. Und also die halt, das ist halt ein ganz anderer Spirit. Und, aber es war total die coole Erfahrung. Ich meine, ein paar Mal besoffen über die Bühne laufen, gut bezahlt werden, ab ins Hotel, am nächsten Tag wieder aufbauen, schminken, nächster Act. Also.
Würdest du mal als Trans Drag Queen oder als Frau Drag Queen diskriminiert, weil du eine Frau bist, weil du das einfacher hast?
Schon öfter. Also ich wurde schon oft für Bookings angefragt und dann schicke ich denen irgendwie meinen Instagram-Link oder so, weil es ist ja nicht so wie bei Models, dass du dieses Portfolio oder irgendwie eine Setcard oder so hast. Du schickst halt deinen fucking Instagram-Link dahin, die gucken sich das an und dann und das, ich wurde dann schon oft zurück angeschrieben und dann war es so, oh, naja, aber wenn du ungeschminkt eine Frau bist, dann ist ja die Illusion nicht dieselbe und das ist schon ganz wichtig für uns und so weiter. Und das ist einfach nur transphob.
Ja.
Period.
Voll.
Und deshalb, also ja, natürlich habe ich mit diesen Leuten nie gearbeitet, weil sie es halt auch nicht wollten so. Aber es gibt diese Leute und die sind einfach, also, ja.
Aber die Frage mal andersrum gestellt, wurdest du schon mal als Alice in Drag angesprochen und jemand hat zu dir gemeint?
Ja, das meinte ich.
Du bist könntest auch eine echte Frau sein.
Andauernd.
Ja, weil ich weiß nicht noch, wir hatten in New York zum Beispiel mal ein Mädchen, die Mia, und wenn die mal ein bisschen mehr Make-up drauf hatte, dann dachten die Leute immer automatisch, sie ist Drag und sie wäre aber voll die schöne, echte Frau.
Ja, also, naja, ich hatte schon mehrere Veranstaltungen, wo ich verschiedene Kolleginnen auch dabei hatte. Und ich kann ja genauso gut Clown-Drag machen wie Fishy-Drag, also aussehen wie eine echte quasi, in Anführungszeichen. Und da gibt es dann manchmal Gäste, die sagen so, boah, also du siehst ja echt aus wie eine echte oder du könntest ja, du klingst wie eine Frau oder sind das
und
das
ist auch, grüß Gott,
oder so, wie eine oder echte. So, ist das Silikon in deinen Brüsten und so weiter. Und dann gibt es manchmal Kollegen, die sich da vorstellen und sagen, nein, 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 ist schon alles richtig so, ist schon hier, ne, und bla, die dann quasi eine Illusion also behaupten, die nicht da ist quasi. Und wo ich dann auch so sage, nein, ich bin eine Frau, aber deshalb kann ich doch trotzdem eine Drag Queen sein. Ja, das eine ist meine Identität, das andere mein Beruf.
Richtig.
True. Aber gibt es dann auch sowas, wie zum Beispiel, wenn jetzt Dean DeVille vor mir steht, ja, und hat ihre Dolly so drauf, ja, und abgesehen davon, dass ich sie kenne, dann hat sie ja, wenn sie Dolly performt, hat sie ihre guten Euter drin.
Die guten
Brüder. Die guten
sind einfach nur die großen.
Die großen Alter.
Die guten
Brüder. Und weißt du,
wie die stinken müssen.
Ja, ja. Wie die Alkos. Und anyway, dann gehe ich ja auch mal hin und mach mal so pup, pup. Und hattest du auch schon mal irgendwie Erfahrungen mit Leuten? Weil zum Beispiel, ich mach das dann halt einfach, weil ich eine dumme Dutschen bin, ja. Aber dann auch Leute, die dann zum Beispiel, weißt du, halt dann wirklich so angefasst haben.
Oh, da kann ich dir gerne was erzählen, als ich die Mädels hab machen lassen, 2018. Da bin ich dann irgendwann ins Backstage von einem Berliner Club gekommen und es gab halt so ein paar, jetzt nicht die Queens, sondern so die Gays halt, ne, die dann auch mir das Top runterziehen und meinen so, ah, zeig mal her und anfassen
die
und so
weiter. Die meist schlimmer als
die. Und ich meine so, naja, nur weil du nicht auf Frauen stehst, heißt das nicht, dass das nicht trotzdem sexuelle Belästigung ist.
Ja.
Und ich finde es nicht gut, dass du das einfach machst und so weiter. Du hast nicht das Privileg, eine Frau den BH runterzuziehen, nur weil das nicht der Typ Mensch ist, auf den du stehst. Aber ich meine, am Ende, alle lieben Boobs. Also...
Bubis. Ja, aber I mean, ich fasse auch super all meinen Freundinnen an die Brüste, aber da gehört halt dann auch so, weißt du, man kennt sich.
Ja,
meine Busenfreundin,
die kenne ich ja auch. Das ist ja das Ding, ich kannte ja viele gar nicht und dass sie sich das dann irgendwie so rausnehmen. Ich meine am Ende, Leute, die ich kenne, jeder darf mal mit den Mädels spielen und so weiter, weil alle lieben Brüste, aber das war halt, das ging halt gar nicht an dem Abend. Vor allem, sie waren noch nicht mal richtig abgeheilt, das hat echt weh.
Ja.
Ja.
Verstehe ich. Ist halt gleich so übergreiflich, so übergriffig.
Auf jeden Fall.
Das, ja.
Ja, das machen wir nicht.
Nee.
Das machen aber wir auch nicht deine Perücke ziehen.
Oh. Das machen wir
auch
nicht. What about that?
Haben deine Brüste Namen?
Nein, sie heißen, sind einfach nur die Mädels.
Gut.
Die Mädels.
Ja, reicht auch. Ich meine, also, es gibt ja viele Mädels,
Keta,
die denen, also viele Frauen, die denen, die ihren Brüsten Namen geben, aber... Meine sind so gleichmäßig, dass sie keine unterschiedlichen Namen haben müssen.
Ja, jetzt, wo wir mit Namen dabei sind, Dinde Wilby heißt ein Penis.
Hildegard.
Hildegard.
Ich glaub's einfach direkt.
Ich auch.
Hildegard hasst dich noch mehr als
Hildegard. Ich kenne die übrigens erst seit heute. Ich bin von Berlin hierher gekommen.
Du kennst die Hildegard?
Nein.
Hildegard.
Ich will nur mal hier als Disclaimer sagen, ich bin heute von Berlin hierher gekommen zu drei Leuten, die ich noch nie im Leben persönlich getroffen habe.
Und normalerweise kann sowas ganz schlecht aussehen.
Janisha, ich kann mich nicht daran erinnern.
Hättest du nicht so viel gesoffen?
True.
Sorry, es war ein ganz normaler Dienstag.
Oh mein Gott, das war Montag.
Ich weiß nicht mal, welcher Tag heute ist.
Aber weil du eben vorhin meintest hier auch mit, du identifizierst dich, wenn
wie?
Du...
Wie? Was macht sie?
Identifiziert, wenn du angemalt bist, auch als Drag, weil ich bin ja eh mal der Verfechter, der auch immer sagt, so all die Jahre, was Cher, Madonna und Gaga machen, Frauen, ist für mich auch Drag. Dieses, die Kunstform an sich durch irgendwie wieder, wie sagt man, jedes Album eine neue Ära, sich neu... Wie sagt man denn? Wie heißt das
Wort? Neu erfinden.
Seit wann erklärst du mir Wörter?
Immer. Den erklärt sie mir
oder?
Und ich erkläre dir.
Also ich denke auch, man muss da irgendwie unterscheiden, ob du Bühnen-Make-up hast, irgendwie wie beim Theater, du spielst halt dann eine Rolle und so weiter, was natürlich auch im gewissen Sinne Drag sein könnte, aber ich denke auch, Lady Gaga ist auf jeden Fall eine Drag Queen.
Ja.
Du meintest aber vorhin, dass... dich als private Alice von Alice, die Bühnenpersona, das dann nicht viel...
Da unterscheidet sich nicht sehr viel, nee. Also, weil ich bin auch privat eher exzentrisch und eher outgoing und so weiter. Es ist ja oft so, dass Drag-Queens irgendwie privat irgendwie oft introvertiert sind. Also möchte ich jetzt auch einfach nur mal behaupten. Aber ich bin genauso in Drag, wie ich privat bin.
Ja.
Außer, dass ich vielleicht bin ich ein bisschen lauter. Vielleicht bin ich ein bisschen nerviger.
Noch lauter.
Und so, aber ich,
ja!
Oh mein Gott! Nee, aber ich fand das vorhin ganz schön, was du gesagt hast. Und zwar, dass das eine deine Identität ist und das andere ist dein Beruf. Und das passt ja nämlich auch zu dem Thema mit Bio-Queens. Im Allgemeinen. Das eine ist vielleicht ihre kreative Auslebung oder ihr Beruf. Und das andere ist wiederum ihre sexuelle Identität.
Ja, und diese Kunstform ist für alle da.
Richtig.
Also. Alice hat ja hier schon mal gewohnt.
Hier?
Ja.
Hier in dieser
aber
Wohnung.
Aber wir ja noch nicht in Berlin.
Also nicht hier. Ich habe 2 Monate in Neukölln gewohnt.
Du das warst war in Neukölln?
Ja, ich habe an Hermannplatz gewohnt, 2 Monate.
Am Hermannplatz? Mhm. Boah, Neukölln ist aber so voller Menschen, ne? Also ich meine, klar, man zieht ja in die Stadt, um unter Menschen zu
Was
sein.
Was hast du in Berlin gemacht?
Bevor ich nach Hamburg gezogen bin, habe ich überlegt, also bevor ich nach Hamburg gegangen bin, habe ich überlegt, ob ich nach Berlin gehe und habe dann Berlin mal ausprobiert. Weil die D-Serie...
kurz mal Grindr durchgespielt.
Nee, das mache ich ja nicht mehr hier. Also, nee.
Und wie fandst du es in Neukölln?
Ich muss sagen, ich mochte das Haus nicht, in dem ich gewohnt habe, weil ich bin kein Kiffer. Ich mag auch den Geruch von Gras nicht.
Weil ich komme aus München und das Haus hat meinem
Architekturverständnis nicht gefallen.
Nein,
das ist wirklich so. Es war ein reines Kifferhaus und ich muss von Gras immer kotzen. Und seitdem ich von Gras immer kotzen muss, wird mir bei dem Geruch von Gras schon schlecht.
Da könnte ich dir nicht mal einen Bezirk empfehlen, in dem es anders wäre.
Deswegen bin ich nicht nach Berlin gegangen.
Das ist dein Ernst? Weil es nach Gras riecht,
blöde Kuh? Und dann zieht sie nach Hamburg. Also am Wasser gefällt es mir gar nicht.
Da, doch, ich bin in Hamburg. Ich bin nur wegen am David zurück nach München dann gekommen.
In München hier riecht's nach Geld.
In München riecht's nach Geld. Katschin. Und in Hamburg riecht's nach Fisch. Und das fand ich gut.
Oh, aber Fisch finde ich schlimmer als Gras.
Nicht bei Gras wird mir echt schlecht.
Also da würde ich lieber, eine Nacht im Girlie zelten als Görlitzer Park als
Girlie. Nee, wirklich, wenn ich Gras riecht, dreht's mir Mangel um. Das sperre ich sofort.
Sabalot.
Tut mir leid.
Ja, mir auch.
Aber hattest du einen expliziten Grund, nach Berlin zu ziehen? Oder war es so, Ibims, ich gehe jetzt nach Berlin?
Nee, sie meint schon dich.
Achso, ja. Du meinst
nicht. Also ich, der am Schielen ist.
Das Gesicht von einem.
Man muss dazu sagen, wir teilen uns hier ein Mikrofon, die Diente, Will und ich.
Aber ich finde es ein bisschen schön.
Ich auch. Und wir haben auch dieselbe Haarfarbe und irgendwie ist es Schicksal, dass wir hier zusammen sitzen.
Das ist richtig.
Ich hatte, nachdem ich meine Ausbildung... Oh Gott, was war das?
Die Pussys.
Die Katze.
Oh mein Gott, jetzt wäre ich fast geplatzt. Und auf jeden Fall bin ich dann irgendwann nach Berlin, weil ich habe eine gewisse Dame kennengelernt, die eine Künstleragentur betrieben hat. Und sie hat mich dann angestellt und sie meinte so, komm, wir packen deine Sachen und wir schicken sie per Post nach Berlin und dann haust du einfach ab. Und das habe ich dann gemacht und dann habe ich ganz lange irgendwie so in Charlottenburg gelebt und habe mich da um diese Künstleragentur gekümmert, Models gescoutet, selber gemodelt und so weiter. Das hat dann irgendwann aufgehört. Dann habe ich wieder angefangen, selber als Künstlerin Bühnen zu betreten und seit 2012 lebe ich da. Oh mein Gott, das ist jetzt 9 Jahre her.
Wie oft bist du in Berlin umgezogen?
4 Mal, glaube ich.
Okay.
Geht.
Durch verschiedene Bezirke und es wurde immer schlimmer.
Und was ist der Bezirk, wo du sagen würdest, da würde ich im Leben nicht hinziehen, weil es nicht mein Spirit?
Wedding. Also Wedding ist halt sehr multikulturell, was natürlich wunderschön ist. Ich liebe es, dass Berlin so international ist. In Wedding habe ich in der iranischen Straße gelebt, was auch genauso war, wie es klingt. Und als großgewachsene, naturblonde Frau mit hellen Augen und sehr weißer Haut bin ich da halt ziemlich aufgefallen. Und es war auch vielen, ich hatte damals noch nicht so ein gutes Passing als Transfrau. Passing ist ein ganz schreckliches Wort und bedeutet in der Gesellschaft durchgehen als das Geschlecht, welches du lebst. Mhm. Und es war immer noch ziemlich offensichtlich, dass ich trans bin. Und deshalb bin ich da ziemlich angeeckt, hatte dort viele Probleme so. Okay. Also mittlerweile kann ich meine Wohnung ohne Probleme verlassen, habe ein Selbstbewusstsein und so weiter. Ja. Und die ist mir scheißegal, wenn jemand ein Problem hat, dann lass ich das nicht zu meinem machen.
Die, ich habe ein Problem, nicht du.
Ja, genau, also dann ist es ja nicht meins. Ja. Und aber damals war es tatsächlich irgendwie noch ein bisschen schwierig, auch Selbstbewusstsein dort aufzubauen, weil halt einfach so viele davon dort waren. Deshalb, ja, das war so der Problembezirk,
so in dem Bedding. Ich lebte. Es ist rum ums Eck.
Danach bin ich nach Lichtenberg gezogen, wo man immer sagt, da leben so viele Nazis. Und als ich dorthin gezogen bin, waren da auch noch ein paar, aber die haben mich halt in Ruhe gelassen, weil ich Deutsche bin.
Und blond.
Und so arisch aussehe, oh Gott. Aber mittlerweile leben in meinem Bezirk auch viele Asiaten und so weiter. Oh. Und jedes Mal, wenn ich zur Wahl gegangen bin, kann man ja online irgendwie gucken, welcher Bezirk was gewählt hat. Und bei mir wird oft links gewählt und da bin ich ganz froh.
Ja.
Voll gut. So. Und weil wir vorhin schon ein bisschen was hören durften, so erzähl doch mal eine crazy Story aus, weil du hast in vielen crazy, verrückten Orten gelebt. So like the,
soll ich die Wedding-Geschichte erzählen?
Ja. Die mit der Vitrine.
Ja.
Oh mein Gott, okay, also ich hab irgendwie so 1-2 Jahre in dieser kleinen Wohnung in dieser iranischen Straße gelebt. Und über mir hat so ein Paar gewohnt. Und der Mann hat wirklich jeden Abend seine Frau zusammengeschlagen. Sie hat immer geschrien und irgendwann ist es eskaliert. Und ich höre so, wie es knallt. Und auf einmal springt die Scheibe über mir und eine große Vitrine fliegt aus diesem Fenster und knallt direkt vor meinem auf den Boden. Und man hört nur noch, wie sie dann irgendwie aufhört zu schreien. Und dann fängt er irgendwie an zu heulen. Und ich war ganz sicher, sie ist jetzt tot. Und weil ich das nun mal auch jeden Abend mitbekommen habe, rufe ich dann dieses Mal die Polizei und sage so, ich bin ganz sicher, dieses Mal hat er sie umgebracht. Das ist sowieso häusliche Gewalt dort im Spiel und so weiter. Kommen Sie doch bitte mal vorbei. Und die Beamten waren so, das ist eine Frechheit, wie können Sie an, woher wollen Sie das wissen? Ich sagte, was soll ich machen? Und er meinte, gehen Sie doch mal hoch und gucken Sie nach. Auf gar keinen Fall begebe ich mich in diese Gefahr, dass mir da auch noch was passiert. Ich könnte die nächste Vitrine sein. Und dann sind sie aber gekommen. Er meinte so, ist eine totale Frechheit, wenn da jetzt nichts ist, dann müssen Sie den Einsatz bezahlen. Und ich meinte so, okay, lebt deinen Traum, komm vorbei. Und dann waren irgendwie so 40 Typen in meiner Wohnung, alle übrigens hot as fuck. Draußen waren übrigens gerade Polizeisirenen zu hören nebenbei. Und dann kommt einer von denen wieder und ich sag so, und er sagt so, naja, ist keiner da, da macht keiner auf. Und ich war so, what? Das Licht brennt, da sind, die sind zu Hause, sie ist noch, die sind beide noch da. Naja, wir haben keinen Dosierungsbefehl, wir können da nicht einfach so reingehen. Aber weil ich nicht wollte, dass ich irgendwie so einen Polizeieinsatz von 40 Menschen bezahlen muss und ich kannte noch ein paar andere Nachbarn, meinte ich so, ey, der Typ hier drei Türen weiter, der hat ein Crystal Meth Labor. Und dann haben sie halt ihn hochgenommen, so, ne? Oh. Also,
hat sich das halt wenigstens rentiert.
Naja, ich meine, das war halt auch in dem Flur immer mega heiß. Ich kannte ihn auch. Ich wusste, dass er Crystal Meth, dass er das baut, so herstellt.
Oder das habe ich vorher
verstanden. Naja, ich habe so viele Kanarienvögel oder irgendwie so. Und wenn dann irgendeine Reaktion beim Meth-Machen falsch ist, dies, das, dann machen die quasi Alarm. Und dann irgendwie, ich habe das auch. Ich habe das auch nie ganz verstanden. Ich bin jetzt nicht so Crystal Meth-affin. So.
Nicht?
Aber auf jeden Fall haben sie dann ihn halt mitgenommen. Und dann, aber
ich meine, hast du dir das Geld gespart?
Ja, es ist trotzdem schade, weil ich immer noch nicht weiß, was aus der Dame über mir damals geworden ist, weil sich da auch irgendwie dann keiner mehr drum gekümmert hat. Aber die Berliner Polizei ist einfach mega unzuverlässig. Ich hatte ja auch schon viele Angriffe und so weiter. Und manchmal rufst du den Notruf und dann bist du in der Warteschleife. Einen Moment bitte, der Notruf ist gleich für Sie da. Und dann drei Minuten später so, ja, was ist denn? Ja, sorry, irgendwie meine Freundin hat einen Zahn verloren und liegt blutend auf der Erde. Naja, ist denn noch einer da? Naja, jetzt nicht mehr. So.
Ja.
Deshalb, machen viele auch nicht irgendwie Anzeige gegen Unbekannt, weil es einfach oft zu spät ist. Und auch wenn es für die Statistik wichtig ist, es ist einfach, du bist so ein bisschen verloren auch. Polizisten werden in Berlin oft einfach nur irgendwo hingestellt, um dort rumzustehen und
gut auszuschauen.
Ja.
Ja, die waren ja hot, hast du gesagt.
Aber irgendwie in München haben wir nicht so viele hotte Ponys.
Doch. Die Jüngeren, ja.
Also
ja,
in Berlin geht jeder zum Casting. Die werden auch bei einer Demo, siehst du in der ersten Reihe siehst du nur die Casting-Polizisten, die alle richtig gut aussehen.
Ja. Aber ich finde auch viel, ich glaube auch viel, dass wir auch einfach oft thirsty sind wegen der Uniform. Würdest du die, glaube ich, ohne Uniform auf der Straße sehen, würdest du denken so, und dann siehst du denselben Typ in Uniform, denkst so, verhafte mich. Oder? Okay, aber noch ganz kurze Frage, abgesehen davon, dass man Vitrinen wirklich canceln sollte. Also 2021 sollte niemand mehr Vitrinen haben und er hat sie jetzt nicht mehr. Vitrinen. Und zweitens,
zählt das als Vitrine?
Geht.
Aber ich kann es auch aus dem Fenster schmeißen.
Aber weil ich mir vorstellen kann, du hast es auch gesagt, dass euch ja auch schon viele körperliche Übergriffe passiert sind, dir und Freunden. Ist es oft passiert, wenn du irgendwie dazu auch noch angemalt warst oder auch einfach so randomly like private?
Tatsächlich in Drag wurde ich auch schon angegriffen so, aber da werde ich öfter gefeiert. Als tatsächlich mein Passing noch nicht so gut war oder ich auch tatsächlich mit einem, mich nicht wohl gefühlt habe, rauszugehen und so weiter. Und da merkt man Leuten halt einfach an, sie fühlen sich nicht wohl und dann begegnet es gerade einem Besoffenen oder so. Also einfach so im privaten Leben wurde ich öfter angegriffen. Vor ein paar Jahren vor allem, mittlerweile passiert mir das nicht mehr so. Und ich muss sagen, bei Gruppen hat man wenig Chancen, aber wenn dir einer alleine gegenübersteht und du merkst, du kriegst gleich ein paar aufs Maul, dann schlägst du einfach zuerst zu. Und ich könnte niemanden komplett überwältigen, aber wenn ich zuerst zuschlage, ist der Überraschungsmoment so groß, dass ich noch Zeit habe, wegzulaufen.
Ja.
Denn mir ist das einmal auf der Warschauer Straße passiert, in Berlin-Friedrichshain, eine ziemlich belaufene Straße, und da ist mir genau sowas passiert. Niemand hat was gemacht. Keiner hat mir geholfen, jeder hat es gesehen. Alle waren so, oh wow, hätte nur noch gefehlt, dass sie ihr Handy rausholen und
Stories machen.
Ja, aber so viel Zeit hatte ich nicht, deshalb,
Krass. Mama, kann ich mir das gar nicht vorstellen.
Aber das ist so der gesellschaftliche, solidarische Aspekt, das eher.
Also ich muss auch sagen, ich finde es irgendwie ein bisschen arrogant, wenn Leute sagen, ich bin trans, aber wenigstens lebe ich in Berlin. Natürlich ist Berlin eine super offene Stadt und natürlich bist du als Transperson dort auch willkommen, auf jeden Fall. Und bestimmt ist es dort einfacher als vielleicht in einem Provinzdorf und so weiter. Aber immer zu behaupten, dass nur weil du in Berlin lebst, hast du es so viel einfacher, ist immer auch leichter gesagt als gesoffen.
Ja, das glaube ich auch. Ich habe Denise, die kennst du auch.
Ja.
Das ist eine Transperson auch, also eine Frau. Das ist eine Frau aus Israel, das war eine Freundin von mir. Wir haben öfters hier gefeiert, aber irgendwie die Münchner Szene hat sie nicht akzeptiert als Transperson. Und das habe ich öfters.
Und wegen auch dem Aspekt, dass sie eben aus Israel ist, glaube ich.
Ja, das auch noch. Aber dann ist sie nach Berlin gezogen und da hat sie ihr Leben richtig, sie hat sich immer wohl gefühlt. Ich war auch bei ihr zu Hause und sie hat sich ausgelebt und jetzt wohnt sie mittlerweile wieder in Tel Aviv. Aber ich merke das hier in München manchmal und das tut mir im Herzen, das zu sagen, weil ich liebe München und ich liebe auch meine Community, aber manchmal diese eine Community ist selber transphob. Ja. Das habe ich mit Nikita zum Beispiel erlebt. Nikita ist ja ein homosexueller Mann und er macht auch Drag, aber wenn er zu tuntig ist oder wenn er zu weiblich ist oder warum bist du so eine Drag Queen, willst du jetzt eine Frau sein? Oder es gibt immer diese Diskriminierung und es gibt auch eine Transe, die oft das in Scary kommt, im Harry Klein Club. Die kommen immer wieder oft das und wir hatten mal Gespräche, die hat auch da unten bei der Brigitte, die Putzfrau, da hatten wir immer so Dreiergespräche gehabt und manchmal hat sie ja gesagt, ja, ich hatte gerade wieder Diskriminierung da oben. Wo ich merke so, warum?
Ja.
Du bist in einem schwulen Club und jetzt sage ich nicht schwul, weil Gary Klein ist einfach LGBTQ+.
Ja.
Warum kannst du nicht du sein?
Period.
Und das nervt mich.
Aber das leitet mich direkt zur nächsten Frage, mein Schatz.
Go for it.
Abgesehen von diesen, also die Frage, ich vergesse immer, dass ich nicht gefilmt werde. My oh my. Also die nächste Frage richtet sich jetzt an Legend Icon Superstar LSD.
Oh,
abgesehen von den Tittenkrabschern, hast du auch innerhalb der Szene, Drag-Kolleginnen, Veranstaltern, bla bla bla, auch transphobe Übergriffe schon fast erlebt in deinem Inner Circle?
Also da ist halt, wie ich schon gesagt habe, als Transfrau wurde ich in meiner Community, im Backstage und so weiter, noch nie diskriminiert. Es war immer so, okay, das ist dein Pronomen, bla, geh auf die Bühne, dies, das, du bist dran. Diese eine Sache mit meinen Brüsten war halt tatsächlich mal irgendwie eine Ausnahme, aber das waren halt keine Künstler. Das waren halt Typen, die gerade Backstage waren, weil sie mit irgendwem befreundet sind und gerade irgendwie da waren. Aber mit meinen ganzen Kolleginnen oder Veranstaltern bin ich in Berlin noch nie angeeckt und schon gar nicht deshalb, weil ich trans bin. Also Trans-Drag-Queens werden dort immer supported und gerade zum Beispiel zum Frauentag habe ich dann Glück, dass ich dann oft gebucht werde zum Beispiel.
Ja.
Weil Trans-Drag-Queens, kenne ich gar nicht so viele Trans-Frauen in Berlin und habe auch gar nicht so viele gar keine in meinem Freundeskreis so. Und von die davon Drag machen, davon kenne ich auch, glaube ich, nur eine oder zwei. Aber es gibt noch so viel mehr. Und ich wünschte, ich könnte jetzt hier ein bisschen Werbung für Leute machen, aber kann ich nicht, ne.
Okay.
Ja, ich hatte ja nur die Nies, die jetzt nach Therapie wieder gezogen ist. Aber ich muss sagen, hier in München, ich habe auch keine Transphobie bei der Veranstalter oder bei Kolleginnen erlebt, sondern eher bei diesen, weiß ich, schwule Männer, die einfach keine Ahnung haben von Leben.
Ja.
Die auch selber homophob sind irgendwie, wenn du ein bisschen zu tüntig bist. Und das erlebt man in München sehr oft.
Ja.
Also ich glaube, in der schwulen Szene in Berlin ist es auch so, glaube ich. Also ich kann es nicht, ich weiß es nicht, weil ich nicht so richtig
da so drin bin. Das ist Toxic Masculinity, ne?
Ja, Mask for Mask. Aber in Berlin erlebt man nicht so oft.
Ich lese oft bei Facebook irgendwie, dass es so, ne, ich will da mich, glaube ich, lieber raushalten. Also, aber ich habe schon öfter gelesen, dass es da auch Männer gibt, die da eher homophob gegenüber eher feminineren Männern.
Ja, genau.
So halt so eine Klassifizierung.
Ja. Und in München erlebt man das sehr oft, habe ich das Gefühl. Und ich war ja auch feiern in Berlin und da habe ich das nicht so oft erlebt wie hier in München.
Okay.
Aber ich bin auch öfters hier in München
feiern. Ja. Echt? Man findet es immer irgendwo, meistens findet man woanders besser als irgendwie bei sich zu Hause. Aber ich glaube, dass du dann die queere Szene für dich ja dann trotzdem privat wie beruflich
ein absoluter Safe Space.
Weil ich zum Beispiel muss ja sagen, ich habe auch mal hier und da gehört, bei anderen Transpersonen, die dann zum Beispiel sich davon dann total abkapseln wollen. Weißt du, zum Beispiel...
Oh, gut, dass du das ansprichst. Es gibt viele Transfrauen, die zum... Also ich darf ja nicht über eine ganze Community sprechen, möchte ich auch nicht, aber ich kenne ein paar Transfrauen, die zum Beispiel die Transition... Ich will jetzt nicht sagen, fertig gemacht haben, aber halt sehr viele Operationen und halt quasi die geschlechtsangleichende Operation auch gemacht haben. Und die dann sich gänzlich von der Trans-Community abkapseln und in einer heteronormativen Gesellschaft leben und dort einfach so weitermachen und dann auch jegliches Engagement gegenüber unserer Community weg ist, was ich Ich meine, soll das jeder machen, wie er sich dann irgendwie besser fühlt und wenn es denen hilft, in ihrem Leben weiterzukommen und irgendwie ihrer Psyche oder so weiter. Ich kenne diese Leute nicht so gut persönlich, aber ich finde es leider irgendwie so ein bisschen schade, weil man muss auch irgendwie so wissen, wo man herkommt. Und ich weiß ganz genau, ja, ohne die, gerade ohne die Gay-Community, hätte ich nie so viel Support gehabt. Also in der Trans-Community gibt es auch sehr viel Diskriminierung untereinander. Ich bin in manchen Gruppen und so gewesen und da war es auch schon so, naja, ey, wenn du nicht jede Operation machst, dann wirst du nie eine richtige Frau sein, Schätzchen und so. Und die, ne, ja, wo du dann immer so ein bisschen selber diskriminiert wirst, aber zum Beispiel in der Gay-Community hatte ich immer den ganzen Support. Mhm. Und deshalb also selbst wenn ich in einem Mindset von einer dieser anderen leben würde, würde ich trotzdem immer irgendwie Dankbarkeit gegenüber dieser queeren Community haben, weil ja, ich dort meinen allerersten Support kennengelernt habe.
Jetzt, wo du über Transition redest, für mich, also in meinem Kopf ist es so, dass wenn man eine Transperson ist, jetzt zum Beispiel bei dir, du bist einfach eine, für mich bist du einfach eine Frau. Ob du die Transition fertig gemacht hast oder nicht, du bist eine Frau, weil du dich, du bist einfach eine Frau. Aber gibt's dann,
ich weiß nicht, mein Engel.
Ich weiß nicht, was du meinst.
Stop!
Gibt's dann einen Moment, wo du diskriminiert würdest, weil du die ganze Transition nicht gemacht hast?
Also ich sag mal so, ne?
Erklär ein bisschen, was die Transition heißt.
Also das Ding ist, man kann auch trans sein oder man ist vielleicht auch einfach trans, ohne eine Hormontherapie zu machen, ohne Operationen zu machen, ohne irgendwelche Eingriffe zu machen. Wichtig ist, dass du weißt, wer du bist und dass du dich vor niemandem rechtfertigst. In meinem Umfeld, natürlich sehen mich alle als Frau. Ich bin eine Frau und das hat noch nie jemand in Frage gestellt. Wenn man nach etwas sucht, wird man was finden. So einfach ist das. Eine Transition kann aus so vielen Schritten bestehen. Das ist einfach so unwahrscheinlich individuell. Es ist ja nicht einfach schwul sein, dass du nur mal als Mann auf einen Mann stehst, sondern du bist trans. Du hast eine Issue mit deiner Identität, die du irgendwie, dass du das Innere deinem Äußeren anpassen möchtest oder andersrum vielmehr. Manche Leute nehmen Hormone. Ich für meinen Teil blockiere mein Testosteron, das männliche Hormon, und nehme stattdessen ein bisschen Östrogen. Das nennt man Hormonersatztherapie.
Ja.
Ich habe einen Eingriff machen lassen und mache hin und wieder so ein paar andere Sachen so. Aber jeder muss selber wissen, wie weit er da irgendwie geht und wann für einen irgendwie das auch so reicht. Also für mich, als ich an einem gewissen Punkt angekommen bin, war ich mit mir zufrieden. Ich war für mich vollkommen. Und ich meine, als Frau gesehen habe ich mich ja sowieso schon immer. Es hat halt nur das Äußere nicht ganz zu meinem Inneren gepasst. Und das habe ich behoben. Diesen Fehler habe ich einfach behoben.
I love it. Hat das denn eine Frage beantwortet, mein Schatz?
Ja.
Ja? Wenn du im Gedate-Pool warst, wie geht man, wie bist du da umgegangen? Zum Beispiel so, erstes Date, Bitch, that's the deal?
Also tatsächlich ist es so, dass ich mich ganz lange gar nicht binden wollte. So, ich habe in meinem Leben sehr viel Spaß gehabt und das hat mir auch irgendwie fast, keine Ahnung, 27 Jahre so ausgereicht. Und irgendwann hatte ich so das Bedürfnis, tatsächlich mal irgendwo anzukommen und so. Und dann habe ich festgestellt, es gestaltet sich für mich persönlich auf jeden Fall irgendwie schwierig, Männer kennenzulernen, die dich erstens nicht einfach nur als Fetisch ansehen und einfach so eine Trans-Experience haben wollen. Mhm. Und zweitens, dass du auch jemanden datest, der auch öffentlich dann zu dir steht, dessen soziales Umfeld du auch kennenlernst, die Freunde, vielleicht sogar irgendwann die Familie oder so. Und da, das habe ich ganz lange gar nicht beachtet. Aber ich muss auch dazu sagen, ich hätte mich auch niemals mit weniger abgefunden, weil nur weil ich trans bin, habe ich genauso viel Liebe und Anerkennung verdient wie jede Cis-Frau da draußen auch. Und ich werde mich nicht mit weniger abfinden, weil nur weil ich trans bin, bin ich nicht weniger wert als Mensch.
Ja, schön gesagt.
Dass wir hatten, ich arbeite ja in einem Labor und ich habe verschiedene Kollegen, die kulturell nicht so gebildet sind. Und wir hatten mit Nikita letztens eine Diskussion mit einem Kollegen, der das Wort super straight genannt hat. Und dass er gesagt hat, dass er super straight ist. Und dann haben wir gleich gesagt, das haben wir gleich gesagt, das ist transphob. Und dann hat er sich rechtfertigen wollen, dass er nicht transphob ist, dass er Transfrauen akzeptiert, aber dass er super straight ist. Super straight heißt, du stehst nur auf cis-Frauen. biologische, also, sie ist Frank.
So wie ich das verstanden habe, ich habe mich da nicht so reingelesen, weil es mich einfach so angeekelt hat. Es gibt so eine Gruppe Menschen, die hat das jetzt als Sexualität quasi erfunden, also als quasi, ne? Anerkannte Sexualität, ja. Dass man nur auf Cis-Frauen steht. Und ich meine, weißt du, nicht jedermann steht auf Brünetten, nicht jedermann steht auf Blondinen und natürlich steht auch nicht jedermann auf Transfrauen. Aber diese Gruppe Menschen auszuschließen und dann zu sagen, das ist jetzt eine ganz neue Sexualität, das ist einfach das unglaublich Transphobe daran.
Das ist also, so
transphob. Ich meine, du kannst auch auf Frauen stehen und irgendwie nicht... Ja. Nicht scheiße sein, weil ja. So...
Das ist wie die Straight Pride und so.
Ja, Kotze. Das ist einfach, dass die Straights gerade sehen, dass die schwule Community langsam akzeptiert wird, oder ja. Beziehungsweise LGBTQ plus I. Und die fühlen sich einfach insecure.
Ja.
Oder?
Absolut. Aber es gibt viele Männer, die mich auch gedatet haben, aber dann irgendwie Angst hatten, sich auch zu verlieben. So, weil sie einfach irgendwie Panik hatten. Und das nicht irgendwie... Ja. Und ich wäre auch bereit gewesen, es langsam anzugehen, weil ich verstehe das doch. Ich habe doch total Verständnis dafür, aber ja, viele haben einfach auch Angst davor. Und
aber warum hat man Angst?
Aber ich meine, weil es gesellschaftlich sich einfach nicht schickt, eine Transperson zu daten. Es gibt viele Männer, die dann sagen, ich möchte dich auf keinen Fall meiner Mutter vorstellen. Wie soll ich ihr das erklären?
Halt dein Maul.
Du musst gar nichts erklären.
Halt mal Eier. Ja, du musst gar nichts erklären. Das ist meine Freundin, fertig.
Ja.
Warum muss ich meiner Mutter erzählen, dass meine Freundin eine Transperson ist? Das ist eine Frau und das ist meine Freundin.
Genau, und das ist halt oft so verlogen. Es gibt viele Männer, die sagen so, naja, ich stehe schon auch auf Transfrauen, aber mit dir kann ich mir nicht mehr vorstellen als irgendwie nur
eine
so
eine sexuelle Beziehung.
Genau.
Das hatten wir auch.
Und das ist immer dieses Degradierende.
Du bist
quasi
halt Objekt, ne? Aber nicht
genau,
Mensch.
Genau, ja. Du bist halt nicht irgendwie der Mensch. Und das sind die Männer, die ich auch niemals daten würde. Also sowas kläre ich auch direkt ab. Ich spiele ja auch sofort immer mit offenen Karten. Jeder weiß sofort, dass ich trans bin, weil ich möchte nicht, dass jemand mich als Trap bezeichnet oder so.
Ja.
Und deshalb wird sofort mit offenen Karten gespielt. Was willst du? Was machen wir? Und wo läuft das hinaus? Weil ich habe keine Lust,
wenn man auch einfach keinen Bock hat,
Emotionen zu etwas investieren, was kein Ziel hat.
Ja, dafür ist einem halt auch einfach die Zeit zu schade. Aber deswegen habe ich die Frage gefragt, weil mir und euch bestimmt auch schon auch so gegangen ist, dass mir Jungs einen Korb gegeben habe, wenn ich denen dann erzählt habe, wie ich zum Beispiel mein Geld verdiene, was Drag ist.
Und das habe ich oft gehört, dass in der schwulen Community ist ganz oft ein
Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es halt, gerade wenn man, deswegen habe ich gefragt, wie handhabst du das, sagst du beim ersten Date direkt so, so sieht's aus.
Und wie macht ihr das? Sagt ihr gleich, dass ihr auch
Also jetzt Drag mittlerweile macht? Ist mir scheißegal. Antonio habe ich ja, er wusste schon, bevor er mich gedatet hat, dass ich Drag mache, aber früher hatte ich so viele Insecurities mit mir selber, deswegen habe ich immer gesagt, ja, ich bin Tänzer.
Das und aber auch zum als Beispiel. Das Drag jetzt
Die in der Schule sagen, man ist bisexuell, obwohl man schwul ist.
Ja. Und period. Ich war mit 17
so,
auch
bi. Ich war so peinlich. Ja, entweder akzeptierst du, dass
ich Drag mache oder nicht. Mit 17 war ich bi.
Ich war nie bi.
I said it.
Aber wie macht ihr das, wenn ihr datet? Sagt
ich
ihr so,
date nicht. Oh
Gott. Hildegard
ist... Verzeihung, euer Hoheit.
Hildegard ist privat. Lonely forever.
Hildegard ist cancelled. Also, ich muss sagen, dass... Was ich gesagt habe, da war mein Drag aber jetzt auch noch nicht das, was es jetzt ist. Da habe ich auch schon oft beim Daten gesagt, so eben, weil ich dann auch durch das Schauspielstudium habe ich immer gesagt, Schauspieler, Künstler, Tänzer, habe halt immer so ein bisschen schon die Wahrheit gesagt, aber nicht wirklich die volle Wahrheit. Aber bei meiner letzten Beziehung jetzt war gleich von Anfang an, wo ich gesagt habe, so, ich habe keine Zeit mehr für den ganzen Bullshit. Ja. Ich lege da ein Bild von mir hin und sage so, das ist, was ich beruflich mache, friss oder stirb.
Ja.
Weil da ist mir meine Zeit halt dann auch zu wichtig. Ja. Weil das Ding ist, ich verlange nicht von dir, dass du in der ersten Reihe stehst und sagst, yes, bitch, weil das mache ich bei deinem Bürojob auch nicht. Aber man muss es halt respektieren und akzeptieren, weil dein Job ist halt auch irgendwie was ja dich halt irgendwie auch ausmacht.
Ja, du identifizierst dich
Ja, aber dich ich finde so als Bühnenkünstler und gerade als Drag Queen und vor allem, wenn man das so oft macht, finde ich, darf man schon ein bisschen Support einfordern.
Ja,
weil, absolut. Also da finde ich es dann schade, wenn jemand das quasi toleriert, aber dich nicht feiert. Das als exzentrische Künstlerin, als Drag Queen und du hast einen Boyfriend, der dich liebt, aber nicht deine Persona feiert?
Du weißt, wo die Tür ist, mein Schatz.
Also weiß ich nicht, wäre jetzt meine persönliche Meinung dazu. Ich fände es schade, wenn mein Partner das nicht supporten würde.
Ja,
es ist so. Schade.
Es ist so. Absolut.
Aber deswegen sparen wir halt den ganzen
Muss man sagen.
Gut, ich habe noch zwei nicht schlimme Fragen. Und zwar habe ich natürlich wieder das Internet gefragt. Hättest du lieber Sex mit jemandem, der niemals duscht oder der sich niemals die Zähne putzt?
Lieber Sex mit jemandem, der sich nie die Zähne putzt, weil man muss sich ja nicht immer küssen.
Bam, ja.
Ja, okay, und jetzt noch eine sehr...
Oder man kann auch mit jemandem Sex haben, der keine Zähne hat.
Oder man kann jemanden mit Sex haben unter die Dusche.
Oder man kann einfach mit Zähnen Sex haben.
Ei, oh, bist du? Das ist
meine Nachttischschublade.
Ja, ich habe das Gebiss von meiner Oma noch. Rest in peace, Omi. Würdest du ein erstes Date lieber mit gutem Sex oder einem leidenschaftlichen Kuss beenden?
Das kommt natürlich immer drauf an, wo das Date hinführen soll. Aber nee, weißt du was, mit gutem Sex.
Ja, bitte.
Weil nämlich, man will ja nicht die Katze im Sack kaufen. Eben. Wir sind nicht mehr in den 90ern, wo man jemanden zum tausendmal zum Essen ausführt, hunderte von D-Mark ausgibt und dann irgendwie funktioniert es nicht. Sorry, ich habe mich doch nicht so in dich verliebt. Oder dann verliebst du dich und dann ist der Sex voll scheiße. Ich glaube, Dating funktioniert heute einfach ein bisschen ganz anders. Aber ich meine, die Dating-Szene heutzutage ist sowieso komisch. Alle sind immer nur noch am Swipen, immer auf der Jagd nach dem noch Besseren, dem noch Schöneren und so weiter. Und ich glaube, es dauert einfach mittlerweile ein bisschen länger, bis man sich auch traut, irgendwo anzukommen, weil einfach die Auswahl so groß ist.
Es war, also, Alice...
Es war mir ein Inside-Flower-Picking.
Es war mir wirklich, also erstens wirklich, ein Fan-Moment ging in Erfüllung.
Ja.
Ich hatte zwei Ziele für 2021 und das war, eine DM zu kriegen von einem No Angels-Mitglied, dann... Und Alice D. Has to Pee in München zu haben.
Das war mein erster
hier.
Ziel.
Wir atmen dieselbe Luft.
Und der einzige.
Und ich finde wirklich auch, und ich freue mich schon, ich sag's jetzt einfach, ihr hört den Scheiß hier nach dem Talk, aber wir machen morgen erst den Talk. Ich bin super gespannt morgen auf den Talk, weil ich finde deine Geschichte jetzt schon wahnsinnig inspirierend. Ich finde nicht nur die Geschichte, dich als Mensch wahnsinnig toll, wirklich. Und ich finde es einfach toll, wirklich. Ich kann jetzt auch nicht mehr reden, weil ich bin wirklich ein bisschen geschwitzt. Bitte. Deswegen
Janisha, letztes Wort.
Janisha Jones.
Wir lieben dich.
Also ich.
Nein, das war das letzte Wort.
Sag ruhig noch was.
Erstmal bin ich total überwältigt, dass ich hier so gefangirlt werde. Ich wusste das nicht.
Ich auch nicht.
Nein, wir sind Fans. Ich war voll aufgeregt, hierher zu kommen, weil ich dachte so, oh mein Gott, jetzt treffe ich die. Ich bin denen noch nie begegnet. Hoffentlich mögen die mich und so.
Mich eigentlich schon, aber du kannst dich nicht daran erinnern.
Ja. Aber trotzdem, ich bin, oh mein Gott, ja, vielen Dank, dass ich hier auf so viel Sympathie stoße. Es hat mir auch sehr gefallen, in diesem Podcast mitzumachen.
Obwohl Alice am Anfang eigentlich gar keinen Bock hatte, aber...
Ja. Das haben wir alle. Letztes Wort, sei nicht transphob.